dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Wir als Atheisten glauben nicht nur nicht an Gott, sondern auch an alle Götter und Göttinnen. Und deswegen, damit wir wissen, woran wir nicht glauben oder was wir leugnen, um es genauer zu sagen, müssen wir uns intensiv mit allen Göttern beschäftigen, deren Existenz wir abstreiten. Und in dieser Serie sind wir mittlerweile in der Folge 1553 angekommen bei der Göttin gefühlt. Der Sendung.
Gefühlt.
Ja, Hedone. Und wir begrüßen bei der Diskussion, ob diese Gottheit existiert oder nicht, Jörn, Viktor und Matthias.
Hallo.
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 Wikipedia sagt zu Hedone, das ist das griechische Wort für Lust. Es war ein wichtiges Konzept in der antiken griechischen Philosophie, insbesondere in der epikureischen Schule. Es ist auch die Wurzel des Wortes Hedonismus und ich hoffe, dass ich damit eure Aufmerksamkeit gewonnen habe. In der griechischen Mythologie wurde Hedone als Göttin des Vergnügens, des Genusses und der Freude personifiziert, als Tochter, die aus der Vereinigung von Eros, der Personifikation der Liebe, und Psyche, der Personifikation der Seele, hervorgegangen. Also Liebe und Psyche und Seele ergeben die Lust. Ihre Entsprechung in der römischen Mythologie ist Voluptas. Es gibt allerdings keine Belege dafür, dass sie jemals Gegenstand einer kultischen Verehrung war.
Die Hedonisten hatten wahrscheinlich keinen Bock, diese lästigen Zeremonien abzuhalten.
Sie wurde insbesondere mit dem sinnlichen Vergnügen in Verbindung gebracht. Ihre Gegenspielerin war Aigea, die den Schmerz verkörpert hat. In Hesiods Theogonie wurde Aigea als die Kinder von Eris, der Göttin des Streits, dargestellt. Aus Streit kommt nur Schmerz. Offensichtlich, auch die wurde nicht verehrt. Also weder Lust noch Schmerz wird hier verehrt. Hedone ist aber Teil von Aristoteles' Darstellung der Tugend, sodass Vergnügen zusammen mit Schmerz den Charakter einer Person offenbaren soll. Also, das zeigt sich also. Es ist gut, dass, wenn es eine Folge eines tugendhaften Lebens ist, im Gegensatz zu der Position von Aristippus, der Meinung ist, dass Hedone ganz und gar gut ist. Ist quasi Hedone gut oder schlecht? In der Philosophie Epikurs, die Michael Schmidt-Salomon, ich habe ihn zu Manfred gemacht, hier als den wichtigsten Philosophen der Antike, war die propagiert, in seinem Vortrag in Freiburg zum Beispiel, den er deutlich gehabt hat, auch in seinem neuen Buch, wird Hedone als ein Vergnügen beschrieben, das sich aus tugendhaften Handlungen ergeben kann oder auch nicht. Während eine andere Form des Vergnügens, die Terpsis, immer tugendhaft ist. Eine andere epikurische Lesart, die Hedone von der Terpsis unterscheidet, bezeichnet es ein Gefühl des Vergnügens, das episodisch ist und vorteilhaft sein kann oder nicht. Die Stoiker hingegen vertraten eine negative Auffassung von Hedone und argumentierten, dass sie nicht mit der Natur und der Vernunft übereinstimmt. Das lässt sich im Rahmen der philosophischen Position verstehen, dass Emotionen per Definition exzessiv sind. Emotionen sind exzessiv und exzessive Impulse darstellen, die das Maß der natürlichen Vernunft überschreiten und wie bei anderen Formen des Exzesses zu anderen Übeln der Irrationalität führen. Sind wir Stoiker, die das Vergnügen prinzipiell verstoßen? Oder sehen wir als Epikureer, die sagen, mal gut, mal schlecht? Oder auch in der Tradition von Aristoteles, wie ist euer Verhältnis zu Hedone, dem Vergnügen? Ja, warum ist das keine erfolgreiche Gottheit? Wurde zum Teil schon beantwortet. Müssen sich ausgerechnet Philosophen an ihr abarbeiten, während die normalen Gläubigen sich mit den Katastrophengottheiten abkämpfen.
Also, das Vergnügen gibt es ja oft gratis. Ne? Es stellt sich einfach so ein, man ist vergnügt. Man weiß auch, wie man Vergnügen sich verschaffen kann. Die einen so, die anderen so. Ne? Da ist eigentlich jetzt die Theologie gar nicht gefragt oder zumindest mal nicht notwendig. Und ein Vergnügen sagt einem auch immer, oh, das kann eigentlich erstmal so bleiben. Also Vergnügen ist nicht verbunden mit einer dringenden Handlungsaufforderung. Hingegen die Angst vor Katastrophen, vor Verlust oder auch das Unbehagen, dass ein bestimmter Zustand gerade im Moment unangenehm ist und sich bitte ändern sollte, ne? Daraus kann man dann auch Verpflichtungen basteln oder auch Schuld, du hast dich falsch verhalten und so. Also im Grunde, Angst erzeugt mehr Abhängigkeiten, die man ausnutzen kann. Das Vergnügen, das ist so ein Harlekin, ne? Das ist so ein Kobold, der ist mal da, mal nicht und so, aber richtig abhängig kannst du die Leute machen, wenn du ihnen Angst machst oder Schuld unterstellst.
Das würde ich gleich weiter spinnen, Jörn. Interessant ist ja, dass die Vorstellung vom Paradies quasi die ultimative hedonistische Zielvorstellung ist. Also die Angst wird zwar durchaus benutzt, aber gleich auch quasi wie Zuckerbrot und Peitsche, diese Mohrrübe, die da immer vor die Nase gehalten wird, dass man dann irgendwann doch ins Paradies kommt, sodass selbst Leute, die sich hier quasi kasteien, das ja eigentlich auch wieder aus dem hedonistischen Grund machen.
Ich habe noch einen kurzen Nachschlag und zwar auch darauf aufbauend. Ein Glaube muss sich ja verbreiten, man braucht Priester, es muss verkündet werden, er muss kontrolliert werden, er muss eingehegt werden, es muss ein richtig und ein falsch geben, weil wenn jeder einfach irgendwas glaubt oder am Schluss gar nichts und so, da wird nichts draus. Na, es muss schon irgendwie so ein bisschen so von oben herab, das wird erfolgreicher. Und diese Priesterkaste, die muss von irgendwas leben und dazu braucht man Opfer. Und jetzt fragt man sich, warum sollen Leute was opfern, wenn es ihnen gerade gut geht, also wenn sie das Vergnügen haben? Was sollen sie da opfern? Ne? Man kann vielleicht sagen, ja, als Dankbarkeit und so, aber mehr opfern sie, wenn man ihnen eine Schuld gibt, meinetwegen eine Bringschuld darüber, dass sie gerade Vergnügen hatten oder eine Angst ihnen macht, dass dieses Vergnügen irgendwann nicht mehr kommt. Oder man sagt ihnen, ja, später irgendwann, also nach dem Leben oder wenn du nach dem Krieg und so, kriegst du Vergnügen, ne, aber das kostet dich was. Also irgendwie das Vergnügen, wenn es schon da ist, ist wenig einträglich. Finanziell ist der Schaden oder die Angst oder die Verpflichtung einfach besser. Und deswegen glaube ich, evolutionär würde sich also eher so eine grimmige Welt sich besser verbreiten. Aber Beweise kennst du natürlich auch nicht, ne?
Ja, die Hedonisten haben halt offensichtlich einen schlechten Ruf, ne? Auch bei den Gläubigen. Es gibt aber auch einen interessanten Mittelteil, nämlich eine geheime Geschichte. Und jetzt kommen wir in die Verschwörungstheorie oder die geheimen Gottheiten der Römer. Nämlich, einige römische Autoren erwähnen nämlich eine Göttin namens Volupia, die ja nicht ganz anders klingt als Voluptas, die römische Äquivalent zu Hedone. Ein Name, der anscheinend Bereitschaft bedeutet. Und sie hatte einen Tempel, das Saculum Volupiae, an der Via Nova, an der Porta Romana 13 habe ich erfunden. Dort wurden der Göttin Angerona Opfer dargebracht. Wer ist Angerona oder Angerona? Das ist die Göttin, die Schmerz und Kummer lindert, Angina verhindert offensichtlich, Schüttelfrost und Rom und seinen heiligen Namen beschützt. In der römischen Religion war Angerona oder Angeronia eine altrömische Göttin, deren Name und Funktion unterschiedlich erklärt wird. Manchmal wird sie mit der Göttin Feronia gleichgesetzt. Das war eine etruskische und sabinische Göttin, die mit der Tierwelt der Fruchtbarkeit, der Gesundheit und dem Überfluss in Verbindung gebracht wurde und später in die antike römische Religion übernommen worden ist, als die Göttin Feronia den Sklaven die Freiheit und den bescheidensten Teil der Gesellschaft die Bürgerrechte verlieh, wurde sie insbesondere von den Plebejern und Freigelassen verehrt. Also ist Feronia Angerona, aber was ist Angerona? Den antiken Autoritäten zufolge war sie eine Göttin, die die Menschheit vor Schmerz und Kummer befreite und sie war die Schutzgöttin Roms und die Hüterin des heiligen Namens der Stadt, der nicht ausgesprochen werden durfte. Und das legt nahe, dass der heilige Name der Stadt Rom nicht Rom ist. Ja, rein logisch, weil er nicht ausgesprochen werden kann. Welches der heilige Name von Rom ist, ob er Angerona ist oder irgendwie anders, wissen wir bis heute nicht, denn er ist heilig und geheim. Es ist glücklicherweise, heißt Rom Angerona. Und wir reden das ganze Zeit falsch. Das ist also eine interessante Richtung, in die wir gehen. Moderne Gelehrte betrachten Angerona, ich weiß nicht, ob man die richtig ausspreche, darf man wahrscheinlich gar nicht aussprechen, als eine Göttin, die mit Obst, Opis, die Göttin der Fruchtbarkeit, die Frau von Saturn, Acca Laurentia, die Göttin der Fruchtbarkeit, auch eine Göttin der Fruchtbarkeit, die übrigens ihren Feiertag am 23.12. hat, kann man sich merken, ne? Und Dea, dass die Göttin auch eine Göttin der Fruchtbarkeit verwandt ist. Sie ist auch die Göttin des neuen Jahres und der wiederkehrenden Sonne. Also Angerona, Weihnachten, der geheime Name von Rom, eine Fruchtbarkeitsgöttin. Jedenfalls das Fest von Angerona wird Divalia oder Angeronalia genannt und wird am 21. Dezember gefeiert. Die Priester brachten Opfer im Tempel der Volupia, der Göttin der Lust, dar, in dem eine Statue der Angerona stand, mit einem verbundenen und versiegelten Mund und einem Finger auf die Lippen, in der Geste, die zum Schweigen auffordert, dass man bloß nicht den geheimen Namen der Stadt Rom sagt. Ja, also Schweigen im Tempel des Vergnügens. What happens in Volupias Tempel stays in Volupias Tempel, wie wir Lateiner sagen. Was ist der geheime Name von Rom? Ja, und was hat das mit Hildoni zu tun, dass dann plötzlich Angerona da rumsteht mit den Lippen auf den und keiner weiß, was es bedeutet. Und Lurka weiß auch nichts davon. Das sind alles Gottheiten, die in Manfred Lurkas Enzyklopädie nicht vorkommen. Wann hört diese Serie endlich auf? Was meint ihr dazu?
Also man kennt ja heute noch Angerona Feldbusch, die war verheiratet mit Dieter Bohlen.
Ja, ja, ja.
Ne, aber die hat jetzt selten geschwiegen. Aber sag mal, dass da jetzt schon wieder irgendwie Fruchtbarkeit und so weiter dahinter steckt, diese Fruchtbarkeitsgötter, die müssen doch eigentlich sehr bekannt gewesen sein, weil das auch so ein bisschen so das Offensichtliche ist. Also zum Beispiel, wer ist jetzt die Gottheit für irgendwas Nebensächliches, das vergisst man aber. So Götter der Fruchtbarkeit und so und plötzlich taucht da ein Name auf, den ich noch nie gehört habe, das finde ich schon irgendwie komisch.
Ja, und vor allem hat man alles vergessen. Das kommt auch noch hinzu. Die Römer haben ja jeden Scheiß aufgeschrieben, ja, muss man sagen. Und das wissen wir bis heute. Und das kriegst du im Lateinunterricht alles untergebunden. Und die haben einen Götterhimmel, der den Griechischen ja kopiert hat, alles übersetzt und so weiter. Und dann haben die mal was Eigenes, ja. Und dann schreiben die noch nicht mal drüber. Was ist denn das? Ne? Aber wir müssen noch mal Hedoni aufgreifen, denn, auch wenn das ja immer implizit fällt, Hedonismus ist nicht der Kult der Hedoni. Denn Hedoni hat keinen Kult, denn die Hedonisten sind zu faul für einen Kult. Aber die Philosophen arbeiten sich am Hedonismus ab, denn die sehen das als Gruppe von Theorien, in denen der Begriff der Lust eine zentrale Rolle spielt. Jetzt schaut, was sie mit einem armen Hedonismus machen. Laut dem psychologischen Hedonismus ziehen alle unsere Handlungen darauf ab, die Lust zu erhöhen und die Schmerzen zu vermeiden. Der ethische Hedonismus ist die These, dass es von der Steigerung der Lust und der Verringerung des Schmerzes abhängt, was wir tun sollen oder welche Handlung richtig ist. Ja, das ist der ethische Hedonismus. Der axiologische Hedonismus ist die These, dass Lust nur intrinsischen Wert hat. Der ästhetische Hedonismus zufolge ist eine Sache genau dann schön, wenn die Wahrnehmung von ihr von interesselosem Wohlgefallen begleitet wird. Im Gegensatz zu dem Philosophenverständnis wird im alltagssprachlichen Gebrauch mit dem Wort Hedonismus häufig eine nur an momentanen sinnlichen Genüssen orientierte egoistische Lebenseinstellung bezeichnet. In diesem Sinn wird der Begriff Hedonismus oft abwertend gebraucht und als Zeichen der Dekadenz interpretiert. Epikur beschreibt Lust als Lebenslust, die für ein gelungenes Leben zentral ist. Er unterscheidet zwischen vorübergehenden dynamischer Lust und dauerhaften Lustgefühlen. Das ist die katasthematische Lust. Wobei die Ataraxie, zu Deutsch Gelassenheit, als höchste Lust gilt. Diese Gelassenheit entsteht, wenn die wichtigsten Lebensfragen geklärt sind und das Leben frei von Schmerz ist. Seid ihr schon in der Ataraxie? Oder sieht er nur so aus? Epikur sieht in einem asketischen, tugendhaften Lebensstil die Grundlage für katasthematische Lust. Für ihn ist ein lustvolles Leben untrennbar mit Klugheit, Schönheit und Gerechtigkeit verbunden. Vernünftige Begierden, die der Natur entsprechen und leicht erreichbar sind, führen zu dauerhafter Lust, während unvernünftige Begierden aus Fehlentscheidungen und irrationalen Ängsten entstehen. Die Hauptaufgabe der Philosophie besteht für Epikur darin, Menschen von irrationalen Vorstellungen und Ängsten wie der Todesangst zu befreien. Seine Naturphilosophie zielt darauf ab, das Natürliche und Notwendige des Menschseins zu beleuchten, um eine möglichst dauerhafte, höchste Lust zu ermöglichen. Also, kurz zusammengefasst, laut Epikur ist Hedonismus gelassene Askese. Wie seht ihr euer Hedonismus aus? Seid ihr eher so ein Feld-, Wald- und Wiesenhedonist? Lehnt ihr quasi Freude an sich ab, weil es euch von euren Gefühlen ablenkt? Seid ihr, was haltet ihr von dem axiologischen Hedonismus im Gegensatz zur katasthematischen Lust? Die philosophische Debatte ist hiermit eröffnet.
Ich vermisse den kreativen Hedonismus. Der kreative Hedonismus versucht immer wieder, sich selbst zu überraschen, was man vielleicht irgendwie gut finden könnte in jeder Hinsicht, neue Dinge auszuprobieren. Und das wäre praktisch meine Empfehlung, mit Hedonismus umzugehen.
Also bist du im Lager pro Hedonismus oder gegen?
Also ich bin absolut pro.
Ja, ich auch. Das wird jetzt alles gegen uns verwendet. Aber ich bin auch dafür. Ich würde jetzt nicht sagen, ich jage dem Genuss hinterher. Aber ich genieße ihn halt gerne. Ich esse zum Beispiel gerne, um jetzt nicht sexuellen Genuss mehr in den Fokus hier zu rücken in der Sendung. Und der Grund ist gerade, da denke ich, habe ich mir gerade so erschlossen, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich genau weiß, heute könnte sozusagen der letzte Tag sein, wo ich das genießen kann. weil ich eben, ich habe immer das Gefühl, Gläubige, die denken oft so, ja, wird schon alles gut gehen. Nur und wenn es dann mal nicht mehr gut, dann staunen sie plötzlich, denken, oh, ist Gott vielleicht gar nicht so gut. Während ich als Atheist jeden Tag weiß, ich kann froh und dankbar sein, wenn ich selbst gesund bin und nicht im Stress oder in Angst, wenn es bei meiner Familie gut geht. Dafür kann man jeden Tag dankbar sein und dann kann man natürlich auch den Genuss genießen, solange es geht. Und wenn es nochmal anders ist, ja, dann gibt es halt Zeiten, wo das nicht geht. Bin ich voll für.
Und wir wollen dann auch gar nicht so ein unendliches Vergnügen im Himmel haben und ordnen dem dann alles andere unter, wie zum Beispiel das Leben unserer erstgeborenen Söhne oder so.
Prinzipiell ist es ja so, dass wir, wenn wir es mal biologisch betrachten, haben wir ja einen Belohnungsmechanismus, Schmerz und Vergnügen. Deswegen in der Hypophyse wird das ausgeschüttet, um uns quasi in ein bestimmtes Verhalten hineinzubringen, ne, indem wir das Positive machen, wiederholen und das Negatives. Jetzt haben wir natürlich einen gewissen Einfluss auf diese Mechanismen. Wir können das quasi Nahrungsmittel zu uns nehmen, Drogen, ein bestimmtes Verhalten. Aber es zeigt sich immer wieder, dass exzessives Vergnügen langfristigen Schmerz zur Folge hat oder vielleicht auch nur ein sehr kurzes Vergnügen wird oder vielleicht sogar abhängig macht. Ich rede jetzt hier auch wieder von Lebensmitteln. Natürlich. Auf der einen Seite muss man lernen, das Vergnügen als positiv wahrzunehmen. Ich kenne Leute, die können keinen Spaß haben. Oder ich kannte besser gesagt Leute, die haben ein trauriges Leben geführt in der Aufopferung für andere. Vielleicht haben sie darin ihr Vergnügen gesehen. Aber das muss man auch akzeptieren, dass etwas schön ist für sich. Das funktioniert. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht quasi das eigene Vergnügen zum obersten Prinzip machen und damit dann quasi den anderen das Vergnügen rauben. Insofern muss man schon vernünftig seinen Hedonismus steuern, dass er in Gefilde kommt, die sozialverträglich sind und auch für einen langfristig eine Rolle spielt. Da jetzt Matthias und ich jetzt schon in einem Alter sind, wo wir jeden Tag mit dem letzten Tag rechnen, heißt für uns, ist Askese für uns quasi auch schon Vorbedingung, damit wir ein bisschen mehr Vergnügen haben in unserem Leben und zwar das Ganze länger dauert. Insofern folge ich da schon Epikur mit der Gelassenheit und dem Ausblenden der Todesgefahr, die jeden Tag bei jedem Essen auf uns zurollt und denke, dass eher mit der katasthematischen Lust schon auf dem richtigen Dampfer ist irgendwo und der Ataraxie.
Was hier so ein bisschen fehlt bei diesen ganzen komplizierten Begriffen, Ataraxie, katasthematische, dynamische Lust, ist der Begriff der Freiheit. Ich glaube, der eigentliche Zauber ist, dass man es selber dosieren kann. Matthias hat davon gesprochen, von Dosierung, ich auch. Und dazu braucht man Freiheit. Und Leute, die unfrei ist, die sind da einfach ihrem Schicksal ausgeliefert, die haben nichts zu essen oder die sind Sklaven, die sind fremdbestimmt und so weiter. Und deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste ist Freiheit. Und Freiheit beinhaltet auch, dass man mal die eigenen Einsichten missachtet und sagt, ich mache es jetzt mal ganz anders oder ich probiere mal was aus oder so. Ne? Also letztlich, glaube ich, ist das ein Freiheitsthema. Und das gefällt mir am besten, dass ich doch eigentlich frei bin im großen Bereich um mir alle diese Angebote, ne, asketische Sachen und so, ne, alles mal anzuhören und auch mal für einen Tag auszuprobieren und es auch wieder sein zu lassen. Und das können nämlich Gläubige nicht, weil dann heißt, weil für die ist es ja, für die ist es so und der Gott will es so und alles ist festgeschrieben und für alles gibt es irgendwie einen Vers und irgendwie einen Propheten, der gesagt hat, du sollst das und dies und so. Und ich bin frei, ich kann mal so machen, das finde ich viel schöner.
Ich denke mal, das ist ein Fazit, würde ich sagen, ne?
Ja, und das, was die Gläubigen auch noch klären müssen, ist, was ist, wenn es überhaupt keinen Gott gibt? Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch und er lautet:
Die Frage, wenn es keinen Gott gibt, was ist dann der Sinn des Lebens? Ist wie die Frage, wenn es keinen Herrn gibt, wessen Sklave werde ich dann sein?
Dan Barker, geboren 1949, ist ein uns allen gut bekannter US-amerikanischer Bürgerrechtler, Musiker, Komponist und Autor. Er war früher mal ein Prediger und hat dann zum Atheismus gefunden und viele Bücher darüber geschrieben. Und macht auch viele Auftritte auf YouTube.
Das war die 147. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele 100 weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube, Facebook und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Jörn, Christian und Matthias. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst. So schaltet nun auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben.
Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.